Münchner Kirchenradio. Literatur.
Der Schriftsteller Jonas Lüscher lebte eine Zeit lang im kalifornischen Silicon Valley und hat jetzt einen Roman geschrieben, der dort spielt. Im Mittelpunkt ein Professor, der gegen ein Preisgeld die Frage klären will, wozu es das Übel in der Welt gibt.
Ja, eigentlich fing der Roman an als Roman zur Auseinandersetzung zwischen einem europäischen Pessimismus und dem kalifornischen Zukunfts- und Techno-Optimismus. So. Und da habe ich dann eben nach einer Frage gesucht, die so ein Silicon Valley-Mogul stellen könnte. Und weil das Buch von Anfang an eigentlich als ein Buch auch über das Scheitern angelegt war, wollte ich natürlich eine Frage haben, an der man eigentlich fast nur scheitern kann.
Ich bin Gabi Hafner und ich stelle Ihnen dieses Abenteuer um das Preisgeld aus dem Silicon Valley gleich genauer vor in der Literatursendung. Ein deutscher Professor braucht dringend Geld, denn er möchte seine Ehe beenden. Und da kommt ihm die Auslobung eines Preises gerade recht. Den kann man gewinnen, wenn man die Frage klärt, warum es das Böse in der Welt gibt. Eine uralte Frage, auf die auch jeder gläubige Mensch irgendwann stößt. Aber will dieser Professor ernsthaft die Antwort darauf finden? Johannes Schröer hat den Schweizer Autor Jonas Lüscher getroffen und ihn danach gefragt.
Nein, weil er, glaube ich, von Anfang an auch weiß, dass er diesen Optimismus, der da verlangt ist, um diese Frage so zu beantworten, wie das dieser Silicon Valley Milliardär, der die Million ausschreibt, gerne hätte, dass er diesen Optimismus in seiner Lebenslage gar nicht aufbringen kann. So. Also er scheitert da von Anfang an daran.
Warum Silicon Valley?
Ja, das war eigentlich der Auslöser, überhaupt dieses Buch zu schreiben, war ein langer Aufenthalt von mir im Silicon Valley an der Stanford University. Ich war da 9 Monate als Visiting Researcher und mich hat dort dieser Ort fasziniert, manchmal begeistert und manchmal aber eben auch sehr, sehr irritiert und auch abgestoßen. So. Also dieser Zukunfts- und Fortschrittsoptimismus, der daherkommt, mit einer so unglaublichen Selbstverständlichkeit, die wirklich ins sehr Naive hinein tendiert. Und dann auch zu sehen, dass das so eine unglaubliche Blase ist, dass man da in diesem seltsamen Tal lebt, was noch nicht mal wirklich ein Tal ist, und da vor sich hin seine Zukunftsvision verfolgt und das Gefühl hat, man würde jetzt irgendwie tatsächlich für die ganze Welt etwas tun, obschon die wichtigen Fragen sind so wahnsinnig weit weg.
Sie beschreiben das in sehr grotesken, auch komischen Szenen. Also dieser Internet-Mogul, der erzählt von einer Welt, dass er an Inseln glaubt, die man künstlich errichten kann. Und auf diesen Inseln entsteht eine neue Welt, ja, eine Utopie, in der alles gut ist.
Das ist sehr komisch, aber das Ding ist, dass das ganz viel mehr oder weniger direkte Zitate sind aus Büchern und Vorträgen von 2, 3 verschiedenen dieser Silicon Valley Entrepreneurs. Also die sprechen tatsächlich so, ich paraphrasiere das, das sind Projekte, die existieren, sowohl diese Seasteadies, also diese Hoffnung, man könne da dann außerhalb der Jurisdiktion der Nationen, könne man solche Inseln bauen, wo man dann ganz frei von Politik und Gesetz Geschäfte machen kann. Da gibt es ein Institut dafür, das wird gefördert von reichen Leuten da. Bis hin zu dieser Idee, die im Silicon Valley gerade sehr wichtig ist, die Sterblichkeit zu überwinden.
Wie soll das gehen?
Ja, es ist eine technische Lösung, selbstverständlich. Also da gibt es einen britischen Biogerontologen, Audrey Dubray, der daran forscht und der wird zum Beispiel von Peter Thiel mit viel Geld unterstützt. Man versucht jetzt zuerst einfach mal das ganze Sterben etwas rauszuschieben so und hat die Hoffnung, dass man das so auf 130 Jahre Lebenserwartung erweitern kann. Aber die Idee ist schon, dass man es komplett überwindet. Wenn man denen zuhört, dann fallen wirklich so Sätze wie: Die Sterblichkeit ist auch nichts anderes als zum Beispiel die Kinderlähmung. Das hat die Menschheit auch mal überwunden. So ist wie eine Krankheit, die man überwinden muss. Und dann interessanterweise findet man zum Beispiel bei Peter Thiel einen Satz darüber und im nächsten Satz sagt er dann, dass er Christ ist und Christianity is true und so. Und dann denkt man natürlich, um Gottes Willen, also wie kriegst du das jetzt theologisch zusammen?
Das ist auch bei Ihrem Internet-Mogul so. Er liebäugelt mit dem Katholizismus, aber irgendwie passt das, es ist sehr eklektisch, irgendwie passt das alles gar nicht
das
zusammen.
Das ist ein unglaublicher Mischmasch, den man da antrifft. Ja.
Aber wer zum Teufel, Herr Lüscher, möchte denn unsterblich sein? Möchten wir beide doch auch nicht, oder?
Nee, aber es gibt offenbar unter diesen Silicon Valley-Milliardären ganz viele, denen das ein großes Anliegen ist, die schon heute sich zum Beispiel Blut junger Männer spritzen lassen, weil das bei Mäusen hat man gemerkt, dass das funktioniert. Es ist ganz interessant, das sind oft so Jungsfantasien, so ganz unreflektierte Fantasien, man will irgendwie ewig leben, man möchte fliegende Autos haben, man möchte sich bitte sehr nicht irgendwie an Gesetze halten müssen. So. Das sind so Bubenträume auch.
Aber man muss ein bisschen drüber lachen, wenn man das hört.
Ja, da mussten Johannes Schröer und Jonas Loscher erstmal lachen und ich musste auch grinsen, muss ich sagen, denn so richtig kann ich mir da nicht die Lösung der Menschheitsfragen davon versprechen. Kann aber auch ein Vorurteil sein. Wir schauen nach der Musik wieder zu dem Professor, der ja die Frage beantworten soll, warum es das Böse gibt. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Über Bücher und Menschen, die sie schreiben.
Professor Kraft möchte für 1 Million Dollar die Frage klären, wozu es das Böse in der Welt gibt. Seine Mission startet er ein bisschen dilettantisch. Er wagt sich in einem Ruderboot aufs Meer, kentert und steht vollkommen nackt da. Nackt wie Adam. Eine Anspielung auf Adam etwa, wollte Johannes Schröer wissen vom Autor.
Es ist ein Hinweis darauf, es ist aber vor allem auch eine Gegenüberstellung des Menschen als Mangelwesen. Wenn ein Mensch ganz nackt ohne technische Hilfsmittel eben dasteht, er steht dann nackt als Mangelwesen in dieser Marsche und dann reißt der Nebel auf und er sieht, dass dieses Silicon Valley, was als Nabel der technologisierten Welt gilt, eigentlich in Armeslänge entfernt ist. So, aber er kommt da in dem Moment zumindest nicht ran. Ja.
Und das Allerschlimmste, er verliert natürlich auch sein Smartphone, also.
Genau, und ohne Smartphone ist natürlich der heutige Mensch komplett aufgeschmissen, ja.
Aber er hat auch sowas in dieser Szene, habe ich das gemerkt, sowas wie eine, für winzige Augenblicke, für eine neue Sensibilität, wenn er da nackt, kalt, von den Naturgewalten angegriffen wird.
Eben komplett auf sich zurückgeworfen so und merkt dann natürlich, auf was es jetzt plötzlich wieder drauf ankommt, mit breiter Brust dazustehen und irgendwie seinen Mann zu stehen und so. Und das hat natürlich dann auch wieder eine große Lächerlichkeit, ja.
Aber irgendwie ist er dann auch sehr enttäuscht von Silicon Valley. Also er durchschaut das alles. Er durchschaut diese Bubenfantasien, die die Menschen dort haben. Das kann er als kluger Rhetorikprofessor, der natürlich auch mit seinem Latein am Ende ist. Aber sowas kann er nur lächerlich finden. Dann entwirft er einen Vortrag, mit dem er den Preis gewinnen könnte, würfelt so ein bisschen die Philosophie des Abendlandes durcheinander, bringt überall Zitate hinein, wühlt in seinem Kopf und am Ende schreibt er drunter: Ist doch alles nur Hühnerkacke.
Ja, er geht durch verschiedene Phasen, glaube ich, in dieser Zeit im Silicon Valley. Es gibt Momente, wo er das ganz scharfsinnig durchblickt. Es gelingt ihm aber nie richtig, dagegen zu argumentieren. Dafür scheint es ihm immer, dass er zu langsam ist, dass die zu schnell denken für ihn, was ihn natürlich überrascht, weil normalerweise ist er der Schnelldenker. Das Problem ist, dass er immer noch so eine gewisse intellektuelle Redlichkeit mit sich bringt. Das heißt, für ihn müssen die Dinge dann schon irgendwie zusammenpassen. Ja. Und wenn er dann diesem Erkner gegenübersteht, der eben den Katholizismus und die Unsterblichkeit, Überwindung der Sterblichkeit zusammendenken kann, so, oder gar nicht zusammendenken will, sondern es einfach zusammenmischt, dann ist er überfordert. Das kriegt er dann nicht mehr hin. Und dann gibt's schon so einen Moment, dieser Moment, wo er dann wirklich diesen Vortrag schreibt, wo er auch der Faszination dieses Denkens erliegt. Und dann in letzter Sekunde merkt, Moment mal, also da kann er nicht hin.
Und dann gibt es noch einen anderen Augenblick. Also er sucht eine Geliebte auf, die ihn mehr oder weniger Hals über Kopf verlassen hat. Ihm wird plötzlich bewusst, da könnte die Antwort liegen, die mein Leben vielleicht doch noch rettet. Aber auch das wird eine Riesenenttäuschung dann.
Ja, auch das.
Warum?
Ja, weil er eben so eine Figur ist, die sich auf so gewisse Momente in seinem Leben auch so konzentriert und die aber dann auch völlig falsch in Erinnerung hat. Und ich glaube, das ist etwas ganz Interessantes, dass man sich selber so in eine Legendenbildung verstrickt. So. Also ich glaube, dass dieses in Geschichten verstrickt zu sein im Leben, das ist etwas Schönes und etwas, dem wir auch gar nicht ausweichen können. Wir alle neigen manchmal dazu, diese Geschichten, die wir über unser eigenes Leben zu erzählen, auszubauen in gewisse Legenden und sie wahr zu halten, obschon sie natürlich ganz anders passiert sind. So. Und das ist etwas, was mich interessiert.
Aber Sie sagten bereits, das ist auch schön. Also dieses Legenden erzählen über sich selbst, solange man niemanden damit schadet. Wer kennt die Wahrheit schon?
Also ja, nur wenn man dann natürlich auf jemanden stößt, der auch dabei war und eine ganz andere Sicht der Dinge in Erinnerung hat, so, dann wird es prekär und dann gibt es eben dann Brüche in der Biografie, weil man dann diese erzählerische Lücke nicht schließen kann.
Aber so ist das doch immer. Also wenn
so ist es immer, ja.
Zurückschauen.
Aber ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns diese Legenden nicht allzu bunt stricken. So.
Also jedenfalls kein Romanheld, der auf ein hohes Podest gestellt wird, dieser Professor Kraft. Ob er irgendwie vorwärts kommt zu seinem Ziel, das Preisgeld zu gewinnen, das klären wir nach den Nachrichten in ein paar Minuten.
Münchner Kirchenradio. Lesen, nachdenken, entspannen.
Wissen Sie, was ein Fuchstyp und was ein Igeltyp ist, wenn es ums Weltbild geht?
Der Igel ist einer, der eine Sache weiß, der Fuchs aber ist einer, der viele Dinge weiß.
Eine interessante Theorie, die der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher in seinen Roman Kraft eingebaut hat. Ich bin Gabi Hafner und ich lasse es Ihnen gleich genauer erklären. Gibt es eine Antwort auf die ewige Frage, warum Gott das Böse zulässt? In dem Roman Kraft von Jonas Lüscher ist ein Professor für Geld auf dieser Spur. Aber findet er die Antwort? Gibt es ein gutes Ende? Wollte Johannes Schröer wissen.
Das ist natürlich genau das, was mir als Agnostiker nicht gegeben ist. Das kommt ja auch zum Ausdruck in dem Buch mit dieser Thematik des, ob man ein Igel oder ein Fuchs ist. Also arbeitet an zwei Doktorarbeiten und in der einen geht es um ein Essay von Isaiah Berlin. Der Igel ist einer, der eine Sache weiß, der Fuchs aber ist einer, der viele Dinge weiß. Und Berlin sagt, man kann alle Denker einordnen in Igel oder Füchse so. Also in jemand, der eine große Sache weiß, also etwas, auf das er sein ganzes Gedankensystem, sein Denken zurückverfolgen kann und dort verankern kann. Und Füchse, die einen Haufen verschiedene Dinge wissen, die sie aber nicht zusammenkriegen und vor allem sicherlich keine Letztbegründungen finden so.
Aber muss man denn alles in diesem Dualismus auflösen? Also
das ist natürlich wie alle Dualismen eine Verkürzung. So. Also da gibt es ja Leute, die irgendwie ein bisschen von beidem sind und alle Arten der Abstufungen. So. Das ist auch Isaiah Berlin klar, das sagt er sogar genauso. Aber ich glaube, es ist eine grundsätzlich interessante Unterscheidung. Und es ist natürlich so, dass, würde ich jetzt behaupten, dem nicht-religiösen Menschen die Igel-Existenz verwehrt bleibt und er auf das Fuchssein zurückgeworfen ist, was natürlich auch wahnsinnig anstrengend sein kann, so wie für unseren Kraft, der sich manchmal sehnt nach der Klarheit einer Igel-Existenz, wo er irgendwie ein System aufbauen kann und sich auf etwas verlassen kann. Ja.
Am Ende gibt es auch noch eine sehr pessimistische politische Analyse der Welt von dem altlinken Bertrand, eigentlich ein sehr sympathischer Typ, ja, der da plötzlich auftaucht und der auch das Scheitern der Linken in Europa beklagt und das Scheitern der Welt überhaupt. Also,
ja.
Wenn man das liest, diese anderthalb Seiten, da begründen sie sehr schlüssig, warum jetzt gerade alles schief geht.
Ja, genau. Und das ist natürlich genau das, was ich will, zu zeigen, wie einfach das geht, das so zu beschreiben und wie einfach man so den Teufel an die Wand malen kann und dass das eben auch eine wohlfeile Position ist, weil dieser Bertrand Ducavalier hat ja seinen Job aufgegeben. Das kann er aber nur tun, weil er ein Weingut geerbt hat mit seiner Schwester und sich auf dieses Weingut zurückgezogen hat und dort seiner Schwester beim Weinmachen zuguckt und ansonsten die Schlechtigkeit der Welt heraufbeschwört. Also diese Figur, einerseits ist sie sympathisch, weil sie alles andere ist als Kraft, so, weil sie eben auch unglaublich frei ist in ihrem Leben, aber es ist wohlfeil, ja.
Aber es fordert dann auch heraus. Man liest es und denkt, aha, fordert fast so ein bisschen heraus, wie Donald Trump herausfordert, dass man dem was entgegensetzen möchte. Das ist ja auch ein...
Das wäre natürlich die Hoffnung, ja. Wobei bei Ducavalier bleibt es natürlich nur bei der Analyse. So.
Da haben wir doch sowas wie Hoffnung. Am Ende läutet eine Glocke. Eine Glocke ist jetzt ja auch ein christliches Symbol, ja, da oben im Hoover-Institut. Ist dann aber eher ein Totengeläut, oder?
Ja, so ist es.
Ja. Wie sind Sie denn auf dieses Glockengeläut am Ende? Also
ja, das hat tatsächlich zu tun mit der Lokalität, die man da vorfindet. Also es gibt diesen Hoover Tower, in dem er immer arbeitet, die Hoover Institution on War, Peace and Revolution. Das ist ein ganz liberaler, neokonservativer Think Tank. Auf diesem Turm gibt es ein Carillon und die große Glocke wurde gespendet von ehemaligen Harvard-Absolventen und amerikanischen Präsidenten Hoover. Und auf der größten Glocke steht eben «For peace alone do I ring».
Und diese Glocke läutet, aber warum sie läutet, das verraten wir jetzt auf gar keinen Fall.
Kraft, so heißt dieser Roman von Jonas Lüscher, erschienen im Beck Verlag für 19,95 Euro. Und Johannes Schröer hat sich bei der Lektüre jedenfalls durchaus amüsiert, sagte er mir. Sie finden das Buch auch auf michaelsbund.de zum Bestellen. Und im Buchtipp geht es gleich um die gute alte Welt, um Heimatromane.